Ja, guten Abend von mir und ganz liebe Grüße auch von Lisa. Die war ja letztes Mal mit und eigentlich wollte sie heute auch mitkommen. Aber die Kinder, die Kleinen, haben sie heute gebraucht. Die waren nämlich jetzt 2 Tage, 2 Nächte zelten. Und das hat ja ein bisschen gestürmt. Die kamen quasi komplett durchnässt und haben fast gar nicht geschlafen, total übermüdet. Und ja, musste Lisa erstmal ein bisschen, die kam auch zu spät dann heute Nachmittag. Genau, die muss ich jetzt um sie kümmern. Genau. Und ja, ganz liebe Grüße auch von uns als Stadtmission in Köln. Ist ja auch nicht so ganz weit weg. Genau. Ja, ich weiß nicht, wer von euch erinnert sich noch an das Jahresmotto der EG von diesem Jahr? Wer weiß es noch? Ja. Habt ihr es irgendwo stehen oder? Nee. Aber im Kopf, ne? Ja. Ja, Rüdiger?
Glauben teilen,
genau. Wir hatten ja vor kurzem die EG-Tagung. Hier ist so nochmal der Flyer, genau, im Februar. Und immer wieder ist das Thema vorgekommen. Es kommt ja auch vor, auch bei dem Jahresfest, was ja dann auch im September ist. Genau, und zu diesem Thema habe ich was vorbereitet, eine Predigt, die ich auch bei uns schon gehalten habe. Die will ich dann bei euch auch halten. Ich hoffe mal und vermute, dass das nicht so in der Intensität gewesen ist. Genau, und dass ihr auch trotzdem, obwohl das Thema schon bekannt ist, etwas mitnehmen könnt. Wir haben ja vorhin schon den Monatsvers gehört, der kommt ja auch aus der Herrnhuter Losung. Und der Mann, vor dem er zurückzuführen ist, das ist der Nikolaus Graf Ludwig oder Ludwig Graf von Zinzendorf. Der hat ja nicht nur die Herrnhuter Brüdergemeinde gegründet und die haben ganz viele Missionare zu der damaligen Zeit auch ausgesandt in die ganze Welt hinaus. Es ist beeindruckend, wie er zum Glauben gekommen ist. Der kommt ja aus einer adligen Familie und bevor er eigentlich so ja, ins Geschäft oder in sein Amt einstieg, hat man damals immer so eine Reise gemacht, um einfach mal die Welt kennenzulernen. Und ja, und so ist er durch Europa gereist und damals waren so die Highlights so Ausstellungen, ja, also musikalische irgendwie Besuche. Aber vor allem auch künstlerische Ausstellungen. Und er hat dann eine Kunstausstellung besucht. Das Bild kann man jetzt nicht so gut sehen. Und zwar war das Bild von dem Italiener Domenico Fetti. Und das Bild heißt Ecce Homo. Und unter dem Bild, das ist Jesus, wie er ja mit der Dornenkrone sehr mitgenommen aussieht, mit Wunden und so weiter. Und unten steht dieser Spruch, ich habe dies für dich getan, du aber, was tust du für mich? Und das hat ihn so bewegt, dass er zum Glauben gekommen ist und ihn diese Frage, was tust du für mich, hat dazu geführt, dass er wirklich ja, alles aufgegeben hatte und ja, sein Leben Gott zur Verfügung stellte, Jesus zur Verfügung stellte. Und dadurch hat er dann ja, die Herrnhuter Brüderbewegung ins Leben gerufen. Und das beschäftigt ja auch uns, ja? Also Glauben teilen. Was tun wir für Jesus? Und vielleicht kennt ihr auch diesen Spruch, jeder Christ ein Evangelist. Also ja, wenn du ein guter Christ sein willst, dann musst du auch deinen Glauben teilen. Aber ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Das ist ja die zweite Seite des Satzes. Ja, also nochmal zurück. Ich habe dies für dich getan, was tust du für mich? Was tust du für mich ist nur die zweite Seite der Medaille, die Hälfte, die Antwort eigentlich auf den ersten Satz, das habe ich für dich getan. Und deshalb ist dieses Glauben teilen immer nicht das Erste, was wir tun, sondern es ist immer eine Antwort auf etwas anderes, was bereits getan wurde, was bereits Realität ist. Und darum soll es heute gehen, quasi ja, auf das, was Gott für uns getan hat, was er uns sagt und wie wir darauf reagieren. Was ist unsere Antwort darauf? Also um den barmherzigen Samariter. Und ganz einfach, es geht um die Liebe. Und wir haben uns den Text ja, wir haben den Text schon gehört aus Lukas 10, ein sehr, sehr bekannter Text. Ich werde heute auch nicht auf alle Details eingehen. Das könnte, glaube ich, man könnte eine ganze Predigtreihe halten. Ihr müsst euch ein bisschen so hin und her, ne? Aber ich lese euch sonst das nochmal vor, genau. Und ja, ich gehe heute mehr so ein bisschen auf vielleicht ein paar Dinge ein, die sonst nicht in den Vordergrund rücken. Bevor wir das machen, bete ich noch einmal mit uns. Ihr könnt gerne sitzen bleiben. Und Vater im Himmel, wir bitten dich jetzt, Herr, dass du zu uns sprichst. Danke für dein Wort und dass du versprochen hast, dass es nicht ja, wieder leer zurückgeht, sondern es wird das erfüllen, wozu du es gesandt hast. Und so bete ich, Herr, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir Hörende sind, dass wir hören, wie Jünger hören, dass wir das nicht nur aufnehmen als Information, sondern es unser Leben verändert und wir auch ja, danach leben. Wir loben und preisen dich, dass du heute da bist und dass du zu uns sprichst. Amen. Ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte Jesus und sprach: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Ein Gesetzesgelehrter oder ein Gesetzeslehrer ist jemand, der im Gesetz unterrichtet ist. Ja, er hat Unterricht genommen, kennt sich aus. Aber nicht nur das, sondern wie in der Elberfelder übersetzt, ein Gesetzesgelehrter, also der auch andere schon unterrichtet hat, der selbst ein Lehrer gewesen ist. Und er kommt zu Jesus und wir sehen sofort, er kommt mit einer falschen Herzenshaltung, aber auch mit einer falschen Theologie, mit einem falschen Gottesbild. Denn er will Jesus versuchen. Ja, er kommt nicht als einer, der sagt, Jesus, ich will von dir lernen, sondern er will Jesus eine Falle stellen. Und er kommt nicht zu ihm, um irgendwie weiterzukommen im Glauben, sondern er weiß quasi schon die Antwort und er will Jesus in die Enge treiben. Er will ihn prüfen, er will sich selbst darstellen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Leute kennt, die eine Frage stellen und eigentlich so schon auf ihr Thema hinlenken wollen. Und ja, manchmal bin ich das so, ja, dass ich quasi beim Reden des anderen schon denke, was ich gleich antworten werde, oder ich stelle eine Frage, weil ich schon auf ein bestimmtes Thema hin möchte. Ich denke, wir ertappen uns auch immer wieder selbst dabei. Und ja, er fragt hier Jesus, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal etwas geerbt hat. Ja? Also, wie erbt man denn etwas? Kann ich einfach hingehen und sagen, hey, ich möchte gern was erben? Könnte ja jeder kommen. Nein, wir erben etwas, wenn wir quasi, also nicht durch Leistung, durch Anstrengung, sondern wenn wir rechtmäßige Söhne, Töchter oder Erben sind. Und dann können wir etwas erben, aber nicht dadurch, dass wir etwas leisten, etwas tun. Deshalb merken wir hier, er ist in seiner Theologie schon vollkommen falsch. Ja? Er fragt, was kann ich tun, um etwas zu erben? Das passt gar nicht zusammen. Und Jesus, er stellt ihn hier, er hat ja sofort den Durchblick. Er weiß, mit welcher Haltung der Gesetzesgelehrter, dieser Mann hier kommt. Und er hat mit Sicherheit sofort verstanden, wo sein falsches Bild ist. Aber Jesus stellt ihn nicht sofort bloß vor sich oder vor den anderen, sondern Jesus, er geht auf ihn ein. Er will ihn gewinnen, er will einfach auch zu seinem Herzen durchdringen. Und so stellt er ihm die Frage zurück und sagt, ja, was steht denn in dem Gesetz? Und was liest du da? Und ja, er antwortet hier sofort, er kennt sofort die richtige Antwort. Ihr habt das ja noch im Blick und könnt das hier sehen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deine Nächsten wie dich selbst. Und hier zitiert er vorbildlich das alttestamentliche Gesetz. Und zwar nicht, es kommt nicht so in diesem, diese beiden Aussagen kommen nicht so zusammen vor. Sondern das eine steht in 5. Mose 6, Vers 5 und das andere in 3. Mose 19, Vers 18. Also er fasst hier diese beiden Aussagen, die getrennt voneinander stehen, schon mal sehr gut zusammen. Also er kennt hier eigentlich die Theorie vollkommen sehr gut. Und obwohl der Gesetzesgelehrter hier diese richtige Antwort gibt und nennt, stellt ihn diese Antwort noch mehr bloß. Die Mauer bröckelt, sein Herz wird immer, also die Schwachstellen kommen zum Vorschein und Jesus, er dringt weiter zu ihm durch. Denn Jesus, er bestätigt diese Antwort und sagt, hast du richtig geantwortet? Perfekt, super. Ja, richtig. Aber es reicht nicht nur, die Antwort zu wissen, sondern es muss uns, unser Leben muss damit übereinstimmen. Und er sagt ihm, tu dies und du wirst leben. Und Jesus macht ihm damit deutlich, dass reines Wissen ja, nicht ausreicht, sondern wir sollen auch danach leben. Theoretisch wissen auch wir sehr viel, oder? Also ich glaube, an Wissen mangelt es uns nicht. Und besonders heute, wo wir den Zugang haben zu den ganzen Medien, wir können eigentlich von morgens bis abends uns mit Wissen vollstopfen. Ja? Die besten Prediger, die besten Predigten aus der Geschichte, Bücher lesen, anhören, anschauen. Also Wissen haben wir genug. Wo es uns manchmal mangelt, ist, dass wir das, was wir wissen, eigentlich auch leben. Und das will Jesus ihm hier auch deutlich machen. Und der Mann hier, der merkt, okay, ich bin gekommen, um Jesus zu versuchen. Er merkt aber jetzt langsam, also nicht ich habe Jesus an der Angel, ja, wie ich das wollte, sondern irgendwie hat Jesus jetzt plötzlich mich an der Angel. Und um sich hier irgendwie zu rechtfertigen, um sich herauszuwinden, um die Situation noch irgendwie zu retten, stellt er Jesus eine Antwort. Und eigentlich handelt er hier schlau, weil er benutzt die gleiche Methode, die Jesus benutzt hat. Er stellt einfach Fragen. Und er fragt Jesus, ja, wer ist denn mein Nächster? Aber auch diese Frage bringt ihn noch mehr in die Enge. Und offenbart noch mehr eigentlich sein Herz, wie es wirklich um ihn steht. Denn wir müssen hier nicht schauen, was fragt der Mann, sondern was fragt dieser Mann nicht. Der Mann fragt nicht, wie liebe ich Gott von ganzem Herzen, mit meinem ganzen Verstand, mit meinem ganzen Wesen. Und er fragt auch nicht, wie liebe ich meine Nächsten. Er denkt wahrscheinlich, Gott lieben, mache ich, abgehakt, fertig. Ja, tue ich schon. Mein Nächsten lieben ebenfalls. Ich brauche nur so eine kleine Verständnisfrage, ja, wer ist denn mein Nächster? Ist es jetzt der oder vielleicht der Nachbar oder mein Arbeitskollege oder wer auch immer? Ja, wer ist denn mein Nächster? Also ich will einfach ein bisschen Konkretisierung. Ein bisschen Eingrenzung hier. Und hier merken wir, dass einfach sein Herz sich offenbart, dass er davon ausgeht, Gott lieben, das tue ich schon, so wie Jesus das hier beschreibt, meinen Nächsten eigentlich auch schon. Und Jesus gibt ihm ja die Antwort und sagt, tu dies, was im Gesetz steht, und du wirst leben. Und hier möchte ich, dass wir einen kleinen Exkurs machen, einmal kurz einen Exkurs zum Gesetz. Und vor allem dann um das Gesetz, du sollst Gott lieben und deine Nächsten lieben. Weil damit sind ja die 10 Gebote zusammengefasst. Die ersten Gebote, dass wir Gott, keine anderen Götter neben uns haben sollen und Gott verehren sollen. Und dann, dass wir unserem Nächsten nicht schaden sollen, beziehungsweise ihm Gutes tun sollen. Wofür ist das Gesetz überhaupt von Gott für uns gegeben? Im Neuen Testament, gerade zum Beispiel in Römer oder in Galater, lesen wir, das Gesetz ist uns nicht gegeben, damit wir dadurch gerettet werden. Denn das Gesetz können wir nicht einhalten, sondern das Gesetz zeigt einfach nur, wo unsere Schwachstellen sind. Paulus schreibt das sehr deutlich, dass das Gesetz ihn eigentlich als Sünder offenbart hat und ihm gezeigt hat Dinge, die er gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und es hat eigentlich noch die Sünde in ihm gereizt, dass sie noch größer wird. Um das zusammenzufassen, das Gesetz ist wie ein Röntgengerät. Wenn wir zum Arzt gehen und er uns röntgt, dann zeigt es vielleicht einen Bruch oder irgendwelche Krankheiten, Schwachstellen. Aber das Röntgengerät selbst kann uns nicht helfen oder uns heilen. Es zeigt nur, wo die Krankheit da ist. Und genauso auch das Gesetz. Es zeigt zwar die Krankheit, aber es kann uns nicht heilen. Es zeigt unsere Verlorenheit, unsere Verdorbenheit, unser verlorenes Herz. Denn wir können so leicht etwas vorspielen. Von außen sieht alles gut aus, alles gesund, wunderbar. Aber wie sieht es ganz tief im Innern aus? Und dafür ist das Gesetz da, es offenbart quasi unser Herz. Wir können uns sogar selbst betrügen und selbst etwas vormachen. Auch das ist ja eigentlich das Problem, dass unser Herz trügerisch ist und wir es selbst gar nicht ergründen können. Deshalb brauchen wir Gott, der uns unser Herz zeigt. Und wir sind eigentlich darin Profis, wir sind Schauspieler, dass wir etwas vorheuchen können, dass wir Masken tragen. Und deshalb brauchen wir auch hier Gott, der uns zeigt, wie es wirklich um uns steht. Besonders wenn es um die Liebe geht. Und im Grunde haben wir als Menschen so 3 Neigungen. Die eine ist, dass wir versuchen, das Gesetz einzuhalten und wir bilden uns wirklich ein, dass wir das auch schaffen. Wir kriegen das hin. Ja? Gott allein anbeten, ihn ehren und dann diese Dinge, die wir nicht tun sollen. Ja? Nicht lügen, nicht stehlen und so weiter. Und denken, ah, das kriege ich doch gut hin. Und ja, wir werden dadurch stolz, eingebildet, hochmütig, besserwisserisch. Gott kann eigentlich froh sein, dass wir zu ihm gehören. dass er uns gewonnen hat und wir jetzt für ihn uns einsetzen. Oder das Zweite ist, wir versuchen es einzuhalten und wir meinen es wirklich ernst. Aber wir versagen und wir merken, da kommt es zu kurz, da kommt es zu kurz. Und wir versagen immer wieder, bis wir so enttäuscht sind, enttäuscht von der Welt, von der Gemeinde, vielleicht von anderen Christen, aber auch dann vor allem von Gott, der uns ja eine viel zu schwere Last auflegt. Wir schaffen es nicht. Wir haben es ehrlich gemeint, wir haben es versucht, aber nicht geschafft. Und so sagen wir uns allem ab. Aber es gibt noch diese dritte Option, nämlich, dass wir das Gesetz wirklich wie ein Röntgengerät benutzen, dass es ja unser Herz offenbart und ja, es uns wirklich völlig verzweifeln lässt, aber gleichzeitig in dieser Verzweiflung uns auch zu Gott treibt. Gott hat eine Lösung und wir merken, wir können uns selbst nicht retten, aber Gott hat einen Retter gesandt. Und zu welchem Menschschlag gehört wohl hier der Gesetzesgelehrte? Ich glaube, ihr seid mit mir einer Meinung, dass er wirklich denkt und meint, er schafft das Gesetz einzuhalten. Und zu welchem Schlag Mensch gehörst du? Gehör ich? Gehören wir? Ich glaube, es wechselt auch manchmal. Manchmal bilden wir uns ein, wie ja, stolz Gott eigentlich auf uns sein kann. So feine Christen, wie wir sind. Und manchmal da, ja, sind wir enttäuscht von uns selbst und wollen eigentlich alles hinschmeißen. Aber ich hoffe, dass wir ja, einerseits verzweifeln, dadurch, dass wir merken, wir schaffen es nicht. Wir können es nicht. Und gleichzeitig dann, dass es uns zu Gott treibt und zu Jesus, der ja das Gesetz vollkommen erfüllt hat. Und was ist die Antwort für dieses Dilemma, in dem wir stecken? Die Antwort ist das Evangelium, wie ich das ja schon angedeutet habe. Die gute Nachricht, Gott liebt uns, Gott liebt dich und mich trotzdem. Timothy Keller hat gesagt, das Evangelium ist kein guter Ratschlag nach dem Motto, tu dies und tu das oder tu dies nicht und tu dies ebenfalls nicht, sondern das Evangelium ist eine gute Botschaft. Gott hat in Jesus Christus bereits alles getan. Und das Evangelium Gottes ist das Heilmittel für jedes noch so stolze, verhärtete, aber auch verzweifelte Herz. Und die Bibel ist von vorne bis hinten von dem Evangelium durchdrungen. Im Alten Testament weist alles auf Jesus hin, der kommen soll, den Messias. Und im Neuen Testament weist alles auf Jesus hin, der am Kreuz gestorben ist, wieder auferstanden ist. Es ist ein Liebesbrief, eine Liebesgeschichte für uns Menschen. Und dass Gott, wie wir in der Einleitung gelesen haben, wir sollen keinen Menschen unrein nennen. Und das galt ja an Petrus, der dann zu den Heiden gegangen ist, und auch sie das Evangelium angenommen haben und sie in Christus eins geworden sind. Also das Evangelium zeigt uns, ja, wie es um uns wirklich steht und weist auf Jesus hin. Und das will Jesus auch, dass dieser Gesetzeslehrer das versteht. Er braucht nicht nur jemanden, der ein bisschen sein Leben verbessert, sondern er braucht wirklich einen Retter, weil er wirklich verloren ist. Und Gott gibt sich so viel Mühe. Er hat das ganze Alte Testament, das Gesetz, gegeben, damit wir das erkennen. Und das weist alles auf den Retter hin. Und Jesus gibt sich hier so viel Mühe, um diesen Gesetzesgelehrten zu gewinnen, um zu seinem Herzen durchzudringen. Und genauso gibt sich Gott auch heute so viel Mühe, um zu meinem, zu deinem, zu unserem Herzen durchzudringen. Gott liebt uns und genau, er will, dass wir unsere Verlorenheit erkennen, aber dann auch die Lösung sehen. Und wenn wir gleich weiterschauen, werden wir merken, wenn der Gesetzesgelehrte ganz ehrlich ist und wie er selber sagt, er weiß ja gar nicht, wer sein Nächster überhaupt ist. Und wenn wir dann weiter in sein Herz schauen, wird er zugeben müssen, dass er gar nicht wirklich weiß, wer Gott wirklich ist. Denn wir stellen uns hier zwei grundlegende Fragen, die ja der Gesetzeslehrer nicht fragt, nämlich, warum sollen wir Gott lieben? Also was ist unsere Herzenshaltung? Und wie können wir Gott lieben? Was ist unsere Kraft, die dahinter steckt? Oder vielleicht auch eine Ausdauer, dass wir das nicht nur kurz tun, sondern dass unser ganzes Leben hindurch ist. Und wisst ihr, diese Fragen habe ich mir auch gestellt, als ich noch vor einigen Jahren, wie gesagt, als junger Mann, frisch im Glauben oder relativ frisch im Glauben, nämlich ich habe wirklich mich angestrengt, ich habe versucht, Gott zu lieben, meinen Nächsten zu lieben, aber ich habe gemerkt, das reicht nicht. Ich merkte, ich will immer mehr oder ich versage immer wieder. Und so brachte mich das wirklich in eine Glaubenskrise. Und ich habe mich gefragt, ja, warum soll ich eigentlich Gott lieben? Wieso befiehlt mir Gott, dass ich ihn lieben soll? Und wie kann ich ihn lieben? Und Gott sei Dank hat er mir dann in der Bibel auch eine Antwort gegeben. Ich habe mich auf die Suche gemacht durch andere Prediger, aber auch vor allem in der Bibel. Und ich bin bei dem Johannes fündig geworden, bei dem Apostel Johannes. Und Johannes, der war ja einer der Donnersöhne, der gesagt hat, ja, als die Leute ihn abgelehnt haben, die Botschaft, lass Feuer vom Himmel regnen, ja. Ihr erinnert euch, ein temperamentvoller und da ist als ob nicht so viel von Liebe, ja, zu den Nächsten da. Und er ist es eigentlich, der so viel über die Liebe schreibt, in seinem Evangelium, aber auch vor allem in seinen Briefen, ist die Liebe ein ganz, ganz wesentliches Thema. Und ich habe mich gedacht, wenn Gott ihn so verändern konnte, ja, Jesus ihn verändert hat, dann kann er das, gibt es auch noch Hoffnung für mich. Und in seinem Brief möchte ich ein paar Verse vorlesen, in Johannes 4, da heißt es in Vers 10, hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Und dann Vers 16, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Und dann in 19, wir lieben, oder man kann hier auch eigentlich hinzufügen, wir können lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott hat uns zuerst geliebt. Er hat es uns nicht nur gesagt, sondern er hat es bewiesen, indem er seinen Sohn gegeben hat, sein Wertvollstes. Und Jesus, er hat es bewiesen, indem er sein Leben gegeben hat am Kreuz. Und Gottes Liebe ist nicht von meiner Liebe, von meiner Leistung, von meiner Anstrengung abhängig, sondern meine Liebe ist von Gottes Liebe, von seinem Einsatz abhängig. Und wir müssen diese Liebe erkennen und ihr vertrauen. In Vers 16, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat, schreibt Johannes. Wir haben sie erkannt und dieses Erkennen meint nicht nur, ich habe es irgendwie verstanden, sondern Erkennen in der Bibel meint viel, viel mehr als Wissen. Der Prediger Jonathan Edwards hat mal dieses Beispiel benutzt und das mit dem Honig verglichen. Wir können die exakte chemische Zusammensetzung von Honig verstehen und erklären. Aber solange wir das nicht probiert haben und geschmeckt haben und wissen, wie lecker Honig ist, ja, werden wir es nicht erkannt haben. Und die Bibel meint eher dieses zweite Erkennen, dass wir es schmecken, dass es uns einfach wirklich, ja, einfach, dass es lecker ist und dass wir das so erkannt haben. Und mit Vertrauen, oder wir haben ihr geglaubt, Vertrauen, dass wir uns ganz darauf verlassen, absolut. Nicht mehr auf unsere eigene Leistung, Gefühle oder was weiß ich was, sondern dass wir wirklich auf das, was Gott sagt und was Gott getan hat, dass wir uns darauf verlassen. Und das Letzte dann in dem Vers 19, wir lieben oder wir können lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Gottes Liebe ist die Motivation und ist die Kraft für unsere Liebe zu ihm und auch zu unseren Mitmenschen. Und anders gesagt, wenn wir Gott lieben wollen und wenn wir Gott mehr lieben wollen, dann müssen wir uns zuerst von ihm lieben lassen. Wir müssen seine Liebe erkennen, verstehen, genießen, schmecken und seiner Liebe immer mehr vertrauen. Und das wird uns verändern. Das wird unsere Liebe zu ihm anfachen, aber auch unsere Liebe zu unseren Mitmenschen. Und wie ist das jetzt mit der Liebe zu unseren Mitmenschen? Auch dazu sagt Johannes etwas, beziehungsweise, ja, ich überspringe das mal. Hier ein Zitat von Dane Ortlund, der in seinem Buch schreibt, tiefer, dein Wachstum in Christus wird das Maß dessen nicht übersteigen, wie weit du in deinem Herzen darüber zur Ruhe gekommen bist, dass Gott dich liebt, dass er dich mitten in sein eigenes Herz hineingezogen hat. Seine Zuneigung zu den Seinen lässt nie nach, schlägt nie um, kühlt nie ab. Halbherzigkeit ist nicht sein Ding. Das, was wir an dir selbst am meisten zu schaffen macht, bewirkt in ihm umso mehr Freude daran, dich zu umarmen. Der Ort deiner tiefsten Scham und Reue ist der Ort, an dem Christus dich am meisten liebt. Und in diesem Buch und in dem Kontext beschreibt er, wie verändern wir uns? Wie können wir wachsen in der Liebe oder in anderen Dingen? Und er gibt hier die Antwort, dass wir Gott näher kommen, dass wir ihn besser erkennen und dass wir in seiner Liebe zur Ruhe kommen. Das wird uns immer mehr verändern und dass wir in sein Ebenbild umgestaltet werden. Also die Beziehung zu Gott durch die Liebe. Aber wie ich eben gesagt habe, wie hängen jetzt diese Gottesliebe und die Nächstenliebe? Ja, wie hängen die zusammen? Und auch da gibt uns Johannes dann eine Antwort, auch im gleichen Kapitel, Vers 4. Und da lese ich auch nur zwei Verse vor. Also das Kapitel 4 ist sehr zu empfehlen. Aber hier in Vers 11, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, also unbeschreiblich, ja, er hat alles gegeben, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Das ist die Antwort. Das ist der zweite Teil. Und dann in Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, er ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat oder den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat. Ein sehr praktischer Vergleich. Gott zu behaupten, Gott zu lieben, den man nicht sieht, der im Himmel ist, kann jeder. Das kann keiner irgendwie überprüfen, nachvollziehen. Aber wenn es darum geht, meinen Nächsten zu lieben, meinen Bruder, das ist sichtbar. Und deshalb, Gottes Liebe und Nächstenliebe, sie gehören untrennbar zusammen. Wir können das eine ohne das andere nicht erfüllen. Und das sagt ja auch Jesus, der sagt, dass dieses zweite Gebot dem ersten gleich ist. Sie stehen auf einer Stufe. Und was bedeutet das jetzt für den Gesetzesgelehrten, der ja eigentlich behauptet, Gott zu lieben, aber nicht mal weiß, wer sein Nächster ist? Es zeigt einfach, dass er auch nicht wirklich weiß, wer Gott ist. Wow, ich weiß nicht, was es mit dir macht. Für mich ist das sehr ernüchternd und erschreckend. Also ich wusste, dass der Gesetzesgelehrte nicht so gut abschneidet bei dem Gleichnis, bei dieser Geschichte. Aber dass er so schlecht abschneidet, war mir auch nicht klar. Und gleichzeitig, wenn ich mein Herz überprüfe, merke ich, okay, also manchmal denke ich, ich schneide auch nicht so schlecht ab. Aber wenn ich ehrlich bin und schaue, wie ich mit meinen Nächsten umgehe, dann ist das auch erschreckend für mich. Und als ich das in meinem Leben erkannte, warum will ich eigentlich in den Himmel? Warum bin ich eigentlich Christ? Ist es nicht da auch manchmal einfach Egoismus, dass ich mir ein besseres Leben wünsche, dass ich nicht verloren gehen möchte? Und wenn ich mir vorstelle, dass ich in den Himmel komme und ich mich frage, warum will ich da eigentlich hin? Weil Jesus da ist oder weil ich dort keine Schmerzen mehr habe, weil keine Sünde mehr da ist? Geht es da wirklich um Gott? Geht es da wirklich um Jesus? Oder worum geht es da? Und das will Jesus auch hier dem Gesetzesgelehrten zeigen, aber auch natürlich uns. Und lass uns jetzt weiterhören, was er in dieser Geschichte erzählt. Und ihr merkt schon von der Zeit, dass ich jetzt nicht mehr so viel Zeit auch habe, um die Geschichte genauer anzuschauen. Deshalb werden wir das auch nur kurz überspringen. Ich werde euch hier ein paar Dinge mitgeben und ihr könnt das dann, wenn ihr wollt, auch zu Hause nochmal gründlich anschauen. Denn Jesus, er erzählt jetzt diese Geschichte und will diesem Mann deutlich machen, was in seinem Leben eigentlich fehlt. Und als erstes stellt er hier quasi drei Lebensstile vor. Als erstes stellt er hier den Lebensstil der Räuber vor. Diese Räuber, die haben diesen einen Mann, der unterwegs war nach Jerusalem, überfallen und ihn ausgeraubt. Und Jerusalem liegt eigentlich also 800 Meter über dem Meeresspiegel und Jericho liegt rund 250 Meter unterhalb des Meeresspiegels, also über 1000 Meter Höhenunterschied. Und das sind 30 Kilometer, also 30 Kilometer ist ja schon weit. Und dann auch noch über 1000 Meter Höhenmeter, das ist eine ganz schöne Steigung. Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Strecke. Auch bis heute noch ist die sehr, sehr gefährlich. Da gibt es sehr viele, ist eine Felswüste, viele Schluchten, Täler und natürlich auch Möglichkeiten, Höhlen, wo sich Räuber verstecken können. Und Das war damals wirklich der Fall. Und jeder, der hier unterwegs war, alleine, vielleicht auch noch zu einer gefährlichen Uhrzeit, da war das eigentlich fast schon vorprogrammiert, dass er überfallen wird. Und so kommt es auch, dass dieser eine Mann unter die Räuber fällt. Und diese Räuber rauben ihn aus, nehmen ihm seine Kleider, schlagen ihn zusammen und lassen ihn halbtot liegen. Und das Motto dieser Räuber ist, ich muss an mich denken. Alle denken an sich, da muss ich auch an mich denken. Und vielleicht sogar so, ich muss das Glück selbst in die Hand nehmen. Nicht mal Gott denkt an mich. So wie es mir in meinem Leben geht, ich komme immer zu kurz und deshalb muss ich das Gesetz umgehen und hier diesen einen ausrauben, damit ich überleben kann. Und das kann so ganz offensichtlich wie bei diesen Räubern sein. Die sind ja ganz offensichtlich böse. Aber wisst ihr, das kann sogar manchmal ein christliches Gewand haben. Wir können genauso egoistisch denken, es geht hauptsächlich um mich. Und manche dichten sogar zu diesem Doppelgebot, worum es ja auch hier geht, eigentlich noch ein drittes Gebot hinzu. Seine Nächsten lieben wie sich selbst, da steht's doch. Wir müssen zuerst uns lieben und dann können wir die Nächsten lieben und dann können wir Gott lieben. Es geht also in erster Linie um mich. Und diese Menschen benutzen hauptsächlich die anderen, um sich selbst zu verwirklichen. Sie suchen ihren eigenen Vorteil. Und wenn Menschen in ihrem Umfeld sie nicht weiterbringen, dann ignorieren sie sie. Und das ist eine Beschreibung für diese Räuber im weitesten Sinne. Und der zweite Lebensstil ist der Gleichgültigen. Und hier erzählt Jesus von einem Priester und einem Levit. Und beide waren zuständig für den Gottesdienst im Tempel. Das waren eigentlich vorbildliche Gläubige. Also ein Inbegriff für die damalige Frömmigkeit. Und wir lesen nicht, warum sie so handeln hier. Aber wir können uns sicherlich viele Gründe vorstellen. Vielleicht wollten sie sich nicht verunreinigen. Vielleicht dachten sie, der Mann ist schon tot. Und wenn wir ihn jetzt dann berühren, dann verunreinigen wir uns und sind dann unrein für eine bestimmte Zeit und können dann nicht den Dienst erfüllen. Und diese beiden Männer sehen dort den Mann liegen. Und wisst ihr, sie bleiben nicht nur nicht stehen, dass sie irgendwie anhalten und genauer hinschauen, sondern sie wechseln die Straßenseite. Sie gehen so weit weg wie möglich von dem anderen entfernt vorbei. Vielleicht haben sie noch demonstrativ vorbeigeschaut. Ich finde, das ist richtig hart. Sie überlassen dem Verletzten sich selbst. Welche Ausreden könnten ihnen vielleicht durch den Kopf gegangen sein? Der dort liegt, ist doch selbst schuld. Hätte er mal besser aufpassen müssen, nicht alleine reisen, diesen Weg gehen, sich vorbereiten, Hilfe mitnehmen, was weiß ich, ganz viele Dinge. Vielleicht ist das sogar, was jetzt passiert ist, eine Strafe Gottes für ihn. Und wenn wir ihm jetzt helfen, dann würden wir uns nicht nur selbst verunreinigen, sondern wir könnten unseren Dienst nicht nachgehen. Das ist ja viel, viel wichtiger. Auf den ersten Blick sind das hier nicht die Bösen in dieser Geschichte. Das sind die Räuber. Aber wir merken ganz schnell bei Jesus, sind das auch nicht die Helden. Denn die schneiden hier ganz schlecht ab. Die Räuber sind ganz offensichtlich lieblos und böse. Aber die beiden sind ja nur gleichgültig. Eigentlich nur gleichgültig. Aber manche sagen, dass Gleichgültigkeit genauso ist wie Lieblosigkeit und manchmal sogar die höchste Form von Hass. Wenn ich den anderen vollkommen ignoriere. Und der dritte Lebensstil ist der Barmherzige. Ein Samariter. Und Samariter, ich weiß nicht, ob ihr das genau wisst, die waren ja quasi sehr verhasst unter den Juden. Und die waren nicht nur gehasst, sondern die wurden komplett gemieden. Wenn die Juden damals unterwegs waren und sie mussten durch ein samaritisches Gebiet, dann haben die extra einen Umweg aufgenommen, um bloß nicht dahin durchzugehen. Also da war wirklich ganz viel Hass da. Aber dieser Mann, der sieht nicht nur den dort am Straßenrand liegen, sondern er hält an. Er schaut genau hin, lebt er denn noch? Und als er merkt, dass er lebt, tut er alles, um ihn zu retten. Er desinfiziert, verbindet die Wunden und ja, legt ihn auf sein Tier und bringt ihn in die nächste Herberge. Und auch dort kümmert er sich um ihn und sagt sogar, ich ziehe weiter, aber ich gebe dir hier Geld und wenn ich wiederkomme und du mehr verbraucht haben solltest, dann werde ich das auch noch erstatten. Er verspricht wiederzukommen und sich weiterhin um ihn zu kümmern. Nicht so wie die Räuber, aber auch nicht so wie die Geistlichen zu der damaligen Zeit, gleichgültig, sondern er kümmert sich um ihn. Seine Not wird zu seiner Not und dass er ihnen hilft, wird zu seiner höchsten Priorität. Wir lesen hier nichts über den Samariter, was für eine Frömmigkeit, was für einen Glauben er hatte. Aber er lebt seinen Glauben. Er lebt die Liebe. Er hilft den anderen. Der Samariter ist hier der Held der Geschichte. Er stellt keine Frage, sondern er liebt praktisch und rettet diesem Mann das Leben. Natürlich ist das nur eine Geschichte, ein Gleichnis, die Jesus erzählt. Aber es vermittelt uns eine ganz tiefe Wahrheit. Am Anfang kam dieser Gesetzesgelehrter zu Jesus und fragte, was muss ich getan haben oder was muss ich tun? Aber Jesus stellt ihm die Frage zurück, wer ist mein Nächster? Also die er dann stellt, wer ist mein Nächster, sondern für wen bist du der Nächste? Für wen kannst du der Nächste sein? Und das möchte Jesus auch uns sagen. Wir sollen nicht darüber nachdenken, wer ist für uns der Nächste, sondern für wen können wir der Nächste sein? Und wenn wir diese Geschichte übertragen, diese Geschichte ist ein Bild für Jesus, denn wer ist denn der größte Räuber in der ganzen Weltgeschichte oder auch heute? Der größte Räuber, der uns Menschen ausraubt und tot, halbtot am Straßenrand liegen lässt, das ist der Teufel. Und in dieser Not ist Jesus gekommen, hat uns gesehen, hat unsere Not zu seiner Not gemacht und hat uns gerettet. Und da ist er unser Vorbild. In dieser Geschichte. Und wir merken, dass Liebe, sie bleibt nicht untätig, sondern sie ist kreativ und sie gibt nicht auf. Ich habe euch vorhin von einer dieser Glaubenskrise erzählt, wo ich ja einfach daran verzweifelt habe, Gott zu lieben oder mehr zu lieben, meine Nächsten zu lieben. Das hing damit zusammen, als unser ältester Sohn, also unser erster Sohn, geboren wurde, Nathan, da habe ich irgendwie gedacht, wenn jetzt mein Sohn eigene Wege gehen sollte, ja, dass er nicht das tut, was wir als Eltern für richtig halten, dann würde ich ihn trotzdem lieben. Aber ich hatte das Gefühl bei Gott, wenn ich eigene Wege gehe oder wenn ich ihn enttäusche, und das habe ich ja immer wieder, indem ich versage, dass er mir seine Liebe entzieht, dass er mich nicht mehr liebt. Ich hatte da ein falsches Verständnis von Liebe. Und als ich mich dann auf diese Reise gemacht habe, danach zu suchen, hat Gott mir deutlich gemacht, dass er mich bedingungslos liebt. Dass er den Sünder liebt und dafür den Sohn gegeben hat. Und ja, dass er mich trotzdem liebt, auch wenn ich versage. Oder gerade wenn ich versage, weil ich ein Versager bin, weil ich ein Sünder bin, deshalb hat er mich geliebt und seinen Sohn gegeben. Und das hat mich verändert. Das hat mir Freude gegeben. Das hat meine Liebe ganz neu angefacht. Als Antwort auf Gottes Liebe, die er zu mir hat. Und am Anfang habe ich euch ja diesen Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf vorgestellt, der überwältigt war von dieser Tat, die Jesus für ihn getan hat. Und darauf kam ja diese Frage, was tust du für mich? Ich habe dies für dich getan, sagt Jesus, aber was tust du für mich? Und wie er reagiert hat, finde ich bemerkenswert. Auch das können wir nachlesen. Er hat gesagt, oder er beschreibt das, mir schoss das Blut, also er war innerlich total bewegt, erregt, also sein Herz fing an richtig zu schlagen, bringt er das zum Ausdruck, dass ich hier auch nicht viel würde antworten können. Und ich bat meinen Heiland, mich in die Gemeinschaft seines Leidens mit Gewalt zu reißen, wenn mein Sinn nicht hinein wolle. Er stellte fest, wenn Jesus diese Frage stellt, ich habe das für dich getan, was tust du für mich? da kann er nichts antworten. Jede Antwort kommt zu kurz für das, was Jesus getan hatte. Und oft wollen wir vielleicht auch gar nicht. Und auch das hat er festgestellt. Und so schreit er zu Jesus und sagt, Jesus, du musst das Wollen und das Vollbringen in mir bewirken. Mit meinen eigenen Worten, sage ich, also mit den Worten der Bibel. Und wir merken, er hat eine ganz andere Herzenshaltung als dieser Gesetzesgelehrte, weil er etwas verstanden hatte, wie sehr Gott, wie sehr Jesus ihn liebt. Und deshalb, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie wir Gott lieben können oder auch wie wir unseren Glauben teilen, was uns dazu motiviert, dann nicht, wie können wir mehr Leistung bringen, sondern wie können wir uns mehr lieben lassen von Gott und anstecken lassen für die Menschen in unserem Umfeld. Ich weiß nicht, wo du stehst, wie du zu Jesus stehst, aber diese Geschichte beschreibt uns, ja eigentlich zeigt uns auf Jesus hin. Er ist dieser Samaritaner, der eigentlich uns hätte links liegen lassen können. Aber er hat den Himmel verlassen. Er wurde einer von uns und ging für unsere Schuld ans Kreuz und hat dafür bezahlt. Und er sehnt sich danach, dass wir ihm vertrauen, dass wir diese Liebe erkennen und ihr vertrauen. Und wenn du vielleicht hier sitzt und sagst, ja, ich habe das schon verstanden, Jesus ist mein Retter. Aber du merkst, ich merke immer wieder, dass ich an meine Grenzen stoße. In der Liebe zu Gott und auch in der Liebe zu meinen Mitmenschen. Dann liegt die Antwort nicht darin, dass wir uns mehr anstrengen, dass wir mehr Leistung bringen, sondern dass wir damit zu Jesus kommen und ganz offen sagen und sagen, Jesus, zeig mir mehr deine Liebe, zu mir, aber auch zu meinen Nächsten. Und deshalb, Glauben teilen ist erst der zweite Teil. Zuerst müssen wir Jesus erleben, selbst, wie er uns liebt, und dann teilen wir ihn, teilen wir diesen Glauben mit anderen weiter. Was wir selbst erkannt, erfahren und erlebt haben, das teilen wir dann mit anderen. Und das ist dann ein ansteckender, ja, Glaube, der die anderen auch, ja, das Interesse in ihnen weckt. Und das wünsche ich für mich, das wünsche ich für unsere Gemeinde und das wünsche ich auch für euch, für dich persönlich, dass diese Liebe Jesu uns überwältigt, uns immer mehr bewegt. Amen.